Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Am heutigen frühen Morgen hat in Carnoustie die 147. Ausgabe der The Open angefangen. Die Open, British Open Golf Championship, die jedes Jahr ausgetragen werden, auf einem Linkskurs, dieses Jahr, wie gesagt, in Carnoustie. Und darüber müssen wir sprechen. Und das tue ich jetzt mit unserer Expertin aus unserem Golf Talk Nur Golf, mit Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Andreas.
Desiree, das dritte Major des Jahres, es ist auf einem Linkskurs, es ist etwas anderes als das Masters, es ist was anderes als die PGA Championship, es ist was anderes als die US Open. Was macht für dich das Besondere der Open aus?
Ja, die Open sind halt wirklich das klassische Linksturnier, was wir haben, was da unter ganz puren Bedingungen stattfindet. Wir haben auch bei den US Open schon Plätze gehabt, die Linkskurs-Anmutung hatten. Sowas kann man natürlich auch in Amerika bauen. Aber ich glaube, es gibt einfach nirgendwo dieses Gefühl und diese Atmosphäre, die es gibt, wenn du in Schottland oder auch in Irland an der Küste einfach so einen Linkskurs spielst und auch das gegebenenfalls das Spiel darauf nur angucken kannst, was wir ja tun bei diesen Open. Und diese ganzen Bedingungen auf einem Linkskurs, die ja eh schon schwierig sind, weil wir natürlich oft jetzt nicht ein nasses grünes Fairway haben, auf dem dann die Bälle irgendwann anhalten, sondern wir oft sehr, sehr sehr, sehr viel Roll haben natürlich im Ball, weil die Grüns sehr schwer anzuspielen sind, weil eben unter Umständen ausgetrocknet und die Bälle nicht so gut stoppend. Das ist halt alles dann noch mit dem Wind verbunden, den wir da an der Küste haben. Und insofern wird das mit Sicherheit ein super interessantes Turnier, wie immer die British Open aus meiner Sicht.
Wo du gerade das Wetter angesprochen hast, es hat in den letzten 3 Monaten nur die Hälfte des Regens in Carnoustie gegeben, wie in einem normalen Jahr. Wie wirkt sich das aus auf das Spiel der Golfer?
Ja, ich hatte gerade schon angedeutet, also die Linkskurses sind eh jetzt nicht zwingend dafür bekannt, dass sie ein nasses, frisches, dichtes Grün, Fairway und Rough haben, sondern wir haben natürlich da oft durch den Wind ausgetrocknete Bedingungen, küstenmäßig erklärbar. Und wenn da jetzt noch weniger Regen fiel als eh schon, dann hast du halt wirklich ganz, ganz, ganz harte Bahnen. Du hast Grüns, die dann noch weniger stoppen, als es sowieso bei einem Linkskurs dann der Fall ist oft. Und das macht den Platz unglaublich schwer zu bespielen. Was heißt, und das macht es wieder für uns Zuschauer natürlich auch wahnsinnig interessant, dass du sehr, sehr genau überlegen musst, wie spiele ich den Platz? Also du kannst jetzt nicht einfach da drüber gehen, wie du es vielleicht bei einem amerikanischen Florida weiten Kurs machen würdest und kannst sagen, aha, die und die Anzahl von Yards oder Metern, je nachdem, wie du rechnest, da mache ich das und das klappt dann auch. Sondern du musst halt einrechnen, dass ein extremer Roll dazu kommt, also dass der Ball natürlich rollt, weil das einfach alles ausgetrocknet ist, dass da extreme Bounces dann unter Umständen dazukommen. Ja, Bounces heißt, wenn der Ball irgendwo aufkommt, kann der dir halt auch sonst wohin verspringen. Und das Ganze macht es eben noch viel schwieriger zu spielen. Es haben sich viele Spieler dazu natürlich im Vorfeld auch schon geäußert. Tiger Woods zum Beispiel hat eben so eine Anekdote erzählt, dass er bei seinem allerersten Turnier auf einem Linkskurs dann auch tatsächlich auf der Range stand und so fasziniert war einfach auch von diesem Umfeld, dass er versucht hat, mit allen möglichen Schlägern das 100-Yard-Sign zu treffen. Und sein Vater hat ihn dann damals irgendwann mal gefragt, was machst du eigentlich? Willst du vielleicht noch irgendeinen Schlag ausführen, der dann weitergeht als 100 Yards? Und Tiger hat dann nur gesagt, nee, das ist total faszinierend, wie man das machen kann, wie man da hinkommen kann. Und demgemäß kann ich auch dem geneigten Zuschauer in diesem Fall empfehlen, sich mal auf der European Tour Seite zu tummeln. Da gibt's nämlich wieder ein Video mit der 14 Club Challenge. Das heißt, es haben sich 2 Spieler getroffen, das haben ja schon mal 2 gemacht. Jetzt haben wir 2 neue Spieler, nämlich Thomas Peters und Peter Uihlein, haben sich an ein paar 3 in Carnoustie gestellt und haben eben 14 Schläger zur Verfügung, mit denen sie aufs Grün kommen müssen. Und jedes Grün treffen, also und liegen bleiben natürlich, gibt einen Punkt. Und ich verrate nicht, wie es ausgeht, aber natürlich startet der die Losung gewonnen hat am Anfang, startet mit dem Schläger, den du normalerweise spielen würdest für diese Entfernung. Und im Idealfall funktioniert es dann auch. aber die müssen halt auch mit einem Putter und mit einem Driver auf so ein Par 3 kommen. Und es klappt natürlich dann nicht oder nicht immer. Aber es ist faszinierend, wie die Spieler dann die Schläger benutzen. Also natürlich einen ganz lockeren Driver-Schwung, dass du auch ja nicht zu viel Weite generierst. Dann mit dem Putter unter Umständen aufteen und so weiter. Putter aufteen wird nicht funktionieren in der Woche, aber du hast, ich will nicht sagen unendlich viele Möglichkeiten, aber sehr, sehr viele Möglichkeiten, den Course zu bespielen. Und wie Rory McIlroy schon gesagt hat, auch in seinem Pre-Round-Interview, er vermutet, dass es keinen Spieler gibt, der quasi sich vor dem Turnier einen Gameplan zurechtlegt oder einen Matchplan zurechtlegt oder ein Course-Management zurechtlegt, am besten gesagt, und der das über 4 Tage beibehalten kann, weil du einfach reagieren musst. Du musst reagieren auf den Wind, du musst reagieren eben auf die Platzbeschaffenheit, die dann, wenn es wirklich trocken bleibt, immer noch härter wird. Und das ist der Reiz dieses Turniers. Es wird also einfach nicht ganz so geradeaus, in Anführungszeichen, also bildlich gesprochen, verlaufen, wie ein Turnier auf einem Platz, den du einfach besser berechnen kannst, sagen wir es mal so.
Mhm. Gibt es irgendwelche Besonderheiten in Canusti, die, von denen du erzählen kannst? Gibt es in irgendeiner Weise etwas, was Canusti ausmacht?
Canusti hat einfach natürlich eine unglaubliche Tradition. Das letzte Turnier war vor 11 Jahren dort, also nicht das letzte Turnier natürlich, sondern die letzte Open Championship. Und der Course, da habe ich jetzt gar kein besonderes Detail dazu, ist aber einfach jeder Spieler, der da hinkommt und der ihn auch schon mal gespielt hat, erinnert sich sofort dran zurück. Also ich glaube, dieses Bemerkenswerte, dieses Erinnerungswürdige ist einfach ein ganz charakteristisches Datum von diesem Carnoustie die Links, also auch Rory McIlroy. Die haben ja natürlich diesen Kurs vor 11 Jahren gespielt und die meisten der Spiele, die jetzt im wettkampffähigen Alter sind, waren da noch sehr jung, zum Teil noch Amateurgolfer. Und alle können sofort noch erzählen, ich weiß noch genau, wie das war. Und insofern ist es ein ganz, ganz typischer Linkskurs, einer, auf dem wirklich schon sehr, sehr viele Jahre dann immer wiederkehrend dieses Turnier ausgetragen wird. Und also ich kann nur sagen, ich würde unglaublich gerne dort sein und dieses Turnier live sehen.
Ja, Patrick Harrington war 2007 der letzte Sieger hier bei The Open. Auch der spielt natürlich dieses Jahr mit. Paul Lawrie war es 1999 in der Ausgabe davor. Jetzt lass uns doch nochmal gerade übers Feld sprechen in dieser Woche. Wer sind denn die Favoriten? Jordan Spieth hat es letztes Jahr gewonnen. Gehört er auch dieses Jahr zu den Favoriten?
Jordan Spieth kann man eigentlich nie ausschließen, wäre aber im Moment jetzt nicht derjenige, der wahrscheinlich dem gemeinen Favoritenbestimmer sofort einfallen würde, einfach weil er jetzt in letzter Zeit zwar gute Form hatte, aber einfach jetzt natürlich nicht diese Dominanz ausgeübt hat, die er schon mal ausgeübt hat. Ich würde die Favoriten tatsächlich woanders suchen. Ganz landläufig, finde ich, darf man die Spieler des Vereinigten Königreichs nie natürlich außen vor lassen, also mit einem kleinen Heimvorteil sozusagen versehen. Ich würde zum Beispiel Justin Rose sehr genau beobachten, dem traue ich zu, der ist ja auch schon Major-Sieger, allerdings bei den US Open, dem traue ich zu, diesen Platz zu spielen. Rory McIlroy ist unglaublich heiß und kann das natürlich theoretisch, ist halt auch gerade nicht in der Superphase seiner Karriere, aber die kann jederzeit beginnen und ihm würde ich auch zutrauen, dass er die jetzt bei diesem Turnier beginnt. Ich würde die Spanier nicht außen vor lassen. Wir haben eine relativ starke spanische Phalanx in diesem Turnier mit Cabrera Bello, mit John Rahm, mit Sergio Garcia, auch mit Jorge Campillo. Und die drei Erstgenannten haben einfach auch alle schon Turniere gewonnen, die auf Linkskurses stattgefunden haben und können damit umgehen. John Rahm ist da davon sicher der unkonventionellste, der gesagt hat, oh, er wird da viel Driver verwenden und so. Das ist natürlich der wildeste von den allen, der ja vielleicht da dem Platz versucht, ein bisschen seinen Plan aufzudrücken. Das wird sehr interessant zu sein, wie das dann letztendlich läuft und ob er dann da doch anpasst. Aber der ist natürlich in der Lage, auch so einen Platz zu zerlegen. Also insofern, bei den Europäern gibt's da einige. Und also ganz ehrlich, muss man natürlich auch immer davon ausgehen, dass Spieler wie Phil Mickelson und auch Tiger Woods die jetzt vielleicht nicht im Zenit ihrer Karriere stehen, natürlich genau das können oder darin viel Erfahrung haben, nämlich so einen Platz intuitiv zu erfassen und sich mit der Schlägerwahl und mit der Strategie eben sehr, sehr gut anzupassen. Also da gibt's natürlich auf amerikanischer Seite jetzt nicht nur die beiden. Wirklich sich festzulegen auf einen Favoriten ist, glaube ich, unglaublich schwer.
Tiger Woods hat in den letzten Tagen gesagt, die Rückenschmerzen würden immer weniger werden, beziehungsweise er würde sich jeden Tag im Moment sehr, sehr gut fühlen. Jemand wie Tiger Woods wird natürlich die ganze Medienaufmerksamkeit auf sich ziehen. Du hast es gerade gesagt, natürlich ist er in der Lage, auch so einen Platz, sich an so einen Platz anzupassen. Aber glaubst du, dass er realistische Siegchancen hier hat?
Da bin ich ja immer pessimistisch und sage erstmal eher nein.
Ja.
Also ich würde jetzt, wenn ich jetzt Geld setzen müsste, würde ich nicht zwingend auf ihn tippen, glaube ich. Trotzdem ist es, wie gesagt, das sind so ein bisschen besondere Bedingungen. Ich glaube, dass auf diesem Platz ein sehr, sehr gutes Mental Game erforderlich ist, weil du musst sehr oft mit, Rückschläge ist ein bisschen dramatisch ausgedrückt, aber du musst sehr oft damit zurechtkommen, dass du dir einen Schlag vorstellst, dir den zurechtlegst und den dann ausführst und den vielleicht auch ganz toll ausführst und der dann aber nicht da liegen bleibt, wo du dir das vorgestellt hast. Ich hatte vorhin über diese harten Bahnen und über die Bounces gesprochen und auch natürlich die Szenen, die wir alle kennen, wer schon mal Linksgolf-Turniere gesehen hat, auch auf krassen Plätzen, wenn du dann Grün anspielst und auf der einen Seite da einen Chip aufs Grün machst und der halt auf der anderen Seite wieder runterrollt, weil nichts greift. Und da musst du einfach wirklich ganz, ganz cool bleiben, darfst dann nicht irgendwie hadern, darfst nicht dich davon rausbringen lassen. Insofern ist ein gutes Mental Game erforderlich und ich finde halt, dass da Erfahrung auch nicht schadet. Und die Erfahrung wiederum ist natürlich definitiv auf Seiten von Mickelson und Woods. Auf der anderen Seite ist es aber auch bei solchen Courses, damit widerspreche ich mir quasi, aber es ist ergänzend trotzdem zu sagen, auch manchmal gar nicht so doof, wenn du nicht zu viel denkst und so ein bisschen unbefangen rangehst, das kann auch klappen. Würde ich jetzt nicht ausschließen. Insofern, also ist ganz, ganz schwierig. Also ich würde mich nicht auf einen Favoriten festlegen. Ich glaube, dass das auch ein sehr, dass das Feld da sehr zusammenbleiben wird über die ersten Tage. Und also nach meinem Ermessen auf gar keinen Fall irgend so eine Entscheidung rauskommt, wo einer schon nach zwei Tagen davon zieht und das Feld wirklich deutlich distanziert. Das kann ich mir fast nicht vorstellen.
Mhm. Zwei Deutsche sind auch im Feld. Bernhard Langer als 2017 Open Winner, Seniors Open Winner und Martin Keimer, der zu den letzten fünf US Open Winners gehörte. Wie schätzt du ihre Chancen ein? Bernhard Langer ist gehört nach wie vor zu den Top-Golfern auf der Senior Tour. Martin Keimer hatte letzte Woche seine Probleme, hat gar nicht so schlecht gespielt, hat aber den Cut bei den Scottish Open verpasst. Wie schätzt du ihre Chancen ein?
Schwierig zu sagen. Also bei Bernhard Langer würde ich generell sagen, dass er unter genau diesen Bedingungen durchaus Chancen hat, weil er natürlich gewieft ist, weil er Erfahrung hat und weil es hier jetzt nicht einfach nur drauf ankommt, lange Drives zu schlagen. Und also es ist jetzt kein so ein quasi neumodischer amerikanischer Platz, wo du einfach Länge brauchst, wo du dann einfach schon ganz klar im Nachteil bist, wenn du nicht mehr die Längen hast, die heutzutage die jungen Kerls da halt raushauen. Sondern auf diesem Platz ist mehr Strategie gefragt. Insofern würde ich prinzipiell sagen, hat Bernhard Langer da durchaus Chancen. Problem ist, dass Bernhard Langer zurzeit nicht in guter Form ist. Wir sind ja eigentlich gewohnt, wöchentlich von seinen Triumphen auf der Senior PGA Tour zu berichten und das Vergnügen hatten wir in letzter Zeit nicht. Also ich denke, also jetzt nicht einfach, also sozusagen nicht, weil er zu alt dafür wäre, sondern einfach, weil seine Formkurve zurzeit nicht so ganz weit oben ist, würde ich ihn jetzt tatsächlich nicht ganz nach oben reden im Klassement. Bei Martin Keimer läuft es halt auch gar nicht gut zurzeit und er ist auch immer mehr unter Druck, natürlich sich unter Umständen doch noch für das Ryder Cup Team zu qualifizieren, was im Moment einfach auch überhaupt nicht danach aussieht. Und insofern, also sehe ich auch ein bisschen schwierig, eben auch, du hattest es angesprochen, verpasster Cut im Rücken. Neue Woche, neues Glück. Ich kann mir nur wünschen, dass es für Martin Keimer jetzt deutlich besser läuft, aber Siegchancen würde ich ihm jetzt da auch erstmal nicht einräumen. Also wäre natürlich klasse für uns und für alle Zuschauer auch in Deutschland, aber kann ich mir jetzt im Moment auch nicht so vorstellen, wo das jetzt auf einmal herkommen sollte. Einfach auch aufgrund der aktuellen Form.
Martin Keimer ist heute Morgen ganz früh als erster auf den Platz gegangen, quasi mit Sandy Lyle zusammen. Und über dessen Runde, über Bernhard Langers Runde, über die ganzen anderen Runden, da sprechen wir morgen in der Sportschau auf meinsportradio.de natürlich drüber. Das war die Serie Wolf, unsere Expertin aus unserem Golf-Podcast Nur Golf mit ihren Einschätzungen zu The Open. Die 147. Ausgabe findet in diesem Jahr statt, dieses Jahr in Canusti. Danke, Desiree.
Gerne.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
His singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.